Brüder und Schwestern, wir feiern die heilige Nacht, die Weihnacht, geheiligt durch den, der heilig ist und der in dieser Nacht, das heißt mitten in die Dunkelheit hinein, in die Welt gekommen ist. Nicht umsonst hat die junge Kirche dann auch dieses Fest an dem Tag oder in der Nacht gefeiert, die die längste Nacht war, und zum Ausdruck zu bringen, dass Christus wirklich das Licht der Welt ist, das alle Dunkelheit erleuchtet. Und dann feiern wir also, dass dieses kleine Kind, wir haben es dort in der Krippenfigur dargestellt, dass dieses kleine Kind Gott ist und doch zu uns kommt. Wir feiern, dass Gott so sehr zu uns kommt, dass er nicht einfach nur uns nahe ist, sondern dass er sogar einer von uns wird. So etwas hat es noch nie gegeben. So etwas hat noch kein Volk, kein Glaube jemals hervorgebracht. So etwas hat ein Mensch sich auch nicht ausdenken können. Dass der, der heilig ist, das Wort heilig auf Hebräisch bedeutet eigentlich ganz anders. Der ganz andere, der eben anders ist als die Geschöpfe, als die Schöpfung. Denn er hat sie ja gemacht, von ihm geht sie ja aus. Dieser ganz andere wird einer ganz gleich wie wir, einer von uns. Freilich ohne seine Gottheit abzulegen, aber doch, indem er ganz, ganz einer wird von uns. Wir haben das moderne Wort Solidarität dafür gefunden. Gott ist wirklich solidarisch mit uns, ganz und gar. Er müsste es nicht, aber er steigt in die Gleichheit zu uns, sozusagen herunter. Und so liegt er da in der Krippe als kleines Kind, noch einmal ohnmächtiger als wir, die wir doch zumindest keine kleinen Kinder mehr sind. Er liegt da und ist ganz und gar bedürftig. Er braucht alles. Er braucht Maria und Josef. Er braucht, dass sie ihn so anschauen, so liebevoll anschauen. Und das werden sie getan haben, vom ersten Augenblick an. Gebadet wird er haben in dieser Liebe seiner Mutter und des heiligen Josef. Er braucht alles, was ein kleines Kind braucht. Ganz bedürftig ist Gott geworden. Gott, der doch alles hat, von dem doch alles kommt, der uns doch auch alles geben möchte. Er wird ganz bedürftig. Der heilige Franziskus hat es in ein schönes Bild gebracht. Er hat einmal gesagt, in Jesus wird sichtbar, dass Gott ein Bettler der Liebe ist. Ganz bedürftig hat er sich gemacht. Ja, sogar von unserer Liebe scheint er dort abzuhängen, abhängig zu sein, wie ein Kind eben. Und so ist das Erstaunliche passiert, dass der ganz andere, der Heilige, der Allmächtige, zu einem wird, der ganz einfach und nah ist. Das ist schwer zu glauben. Wir sind es ein wenig gewöhnt, und wenn wir dann dahinter ein wenig klopfen, dann merken wir, ja, es ist wirklich schwer zu glauben, aber es ist so. Gott ist Mensch geworden, einer von uns. Aber er geht noch weiter. Er möchte nicht nur bei uns sein, sondern er möchte auch uns herausholen aus dem, was uns entmenschlicht, was uns unmenschlich macht. Und davon sind die Zeitungen voll. Manches Mal auch unsere eigenen persönlichen Erfahrungen, unsere Erinnerungen vielleicht. Manches Mal auch unser Gewissen, wo wir merken, nein, hier war ich unmenschlich. Er kommt, um uns da herauszuholen. Er wird Mensch, und dann möchte er uns helfen, dass wir ganz Mensch werden, ganz menschlich, ganz gut werden. Und das ist der Weg, den er sich anschickt zu gehen. Er beginnt hier sichtbar in der Krippe, freilich 9 Monate vorher, sozusagen als Geheimnis der Mutter Gottes, Geheimnis Mariens, das sie dann geteilt hat mit ihrer Cousine Elisabeth, in großer Freude das Magnificat damals gesungen hat. Aber dann sichtbar geworden, wem zuerst? Freilich Maria und Josef und dann den Hirten. Die Hirten waren damals Menschen, die eigentlich am Rande der Gesellschaft standen, nicht angesehen, oft auch sehr ungebildet. Sie haben wenig mitbekommen von dem, was so passiert in der Welt oder in den Städten, in den kleinen, in den großen Städten. Sie standen am Rande bei ihren Herden und haben aufgepasst. Sie waren Wächter. Und die guten Hirten haben ihre Schafe verteidigt gegen Tiere, die die sie reißen wollten, gegen Diebe, gegenüber Krankheiten, gegenüber schlechtem Wetter. Sie haben gesorgt als gute Hirten. Dieses Wort Hirte findet sich in der damaligen Kultur oder in allen Kulturen auch im Umkreis wieder als ein Titel nicht nur für diese, die da am Rande der Gesellschaft standen, sondern auch für die Herrscher, die von sich gesagt haben, ich bin euer Hirte. Ich bin euer guter Hirte. Ich sorge für euch. Ich habe Verantwortung für euch. Ein hohes Ideal, damals, wie wohl auch heute, oftmals ein wenig leer, nicht ganz ausgefüllt, oftmals nur eine Hülse, eine Maske. Und deswegen greift Jesus dieses Bild auf, diesen Titel auf. Und er sagt, dass wir die guten Hirten brauchen, die, denen es wirklich an den Schafen, um die Schafe geht, die nicht sich selbst nur versorgen, auf Kosten der Schafe. Und dann sagt Jesus, der hier als kleines Kind in der Krippe liegt, später als Erwachsener wird er uns sagen, ich bin der gute Hirte. Und so sind die Hirten die Ersten, die ihn verehren und ihm sozusagen schon gleich zeigen, wer er einmal sein wird. Einer, der Hirte ist, der für uns sorgt, der auf uns schaut. Und auch einer, der am Rande der Gesellschaft steht oder stand, zumindest am Ende seines Lebens, als sich die Menschen mehr und mehr von ihm abgewandt hatten und dann ihn vor der Stadt, außerhalb, dort, wo die sterben, die nicht dazugehören, dort haben sie ihn gekreuzigt. Sie wollten ihn nicht mehr. Und das ist doch erstaunlich. Gott kommt. Morgen werden wir einen Johannesprolog hören, wie Johannes uns dieses Geheimnis reflektiert. Er sagt, Gott kommt in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie kann das sein, dass wir Gott nicht aufnehmen? Wie kann das sein, dass wir ihn zurückweisen? Vielleicht liegt es daran, dass wir ihn nicht recht begreifen. Oder dass man uns so von Gott erzählt hat, wie es uns unglaubwürdig erschien. Vielleicht, weil derjenige, der davon sprach, nicht so gelebt hat. Oder weil das, was er gesagt hat, uns hart und unbarmherzig vorgekommen ist. Und dann haben wir vielleicht recht, dass wir sagen, nein, an so einen Gott, da kann ich nicht glauben. Und doch bleibt es ein Rätsel, warum die Menschen immer wieder Gott nicht annehmen wollen. Wo er doch, so sagt der erste Johannesbrief, die Liebe ist. Warum nur wollen wir das nicht? Ein Geheimnis des Menschen, ein Geheimnis nicht nur in den anderen Menschen, sondern in jedem von uns. Wir weisen immer wieder die Liebe zurück. Wir sagen immer wieder Nein dazu. Nein, wir wollen es nicht. Wir wollen nicht das Gute tun. Es ist uns hier zu mühsam. Es kostet uns zu viel. Oder auch, nein, das interessiert mich gar nicht. Ich will noch nur auf mich schauen, dass ich gut dastehe. Dass ich, ja, was will ich denn? Geliebt werden? Angesehen werden? Und so wird Gott bis heute immer wieder zurückgewiesen. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen. Er wird nicht nur dort zurückgewiesen, wo man vielleicht oberflächlich sagen würde, da ist ein Mensch, der glaubt nicht mehr an Gott. Vielleicht ist dieser, der scheinbar nicht mehr an Gott glaubt, ein Mensch, der viel mehr auf Gottes Wegen geht. Der viel mehr den Eingebungen des Heiligen Geistes hört und ihnen folgt. Vielleicht mehr, als er es selbst weiß. Nein, nein, wir dürfen nicht urteilen. Aber wir dürfen und sollen, ja wir müssen danach streben, ihn aufzunehmen, auf ihn zu hören, mit ihm zu leben. Und zwar ganz einfach, weil er uns hilft, Mensch zu werden. Ohne ihn, ohne die Gnade Gottes, ja würde er auch in einem Augenblick aufhören, uns gut zu sein. Wir würden sozusagen ins Nichts zurückfallen. Aber er wacht auf uns und er hofft. Und dann kommt die nächste Frage, die auftaucht, ja warum, wenn er doch da ist, wenn er doch so allmächtig ist, warum ist dann so viel Unrecht in unserer Welt? Wir erleben es vielleicht in unserem eigenen Leben. Oftmals versuchen wir es zu verstecken. Man sagt es auch nicht gleich jedem. Aber es gibt viel Leid, auch hier bei uns in Gilching, in unseren Familien. Und es gibt viel Leid in der Welt. Wir hören es in den Nachrichten und sind erschüttert. Ja, manches Mal wollen wir gar nicht mehr hinschauen und wollen auch dieses Leid von uns wegdrängen. Warum nur dieses Leid? Warum greift Gott nicht ein? Er ist doch allmächtig. Und dann schauen wir auf das Kind in der Krippe und sehen, dass er ganz ohnmächtig geworden ist. Scheinbar. Aber wenn wir wirklich hinschauen, dann sehen wir, welche Macht er hat. Die Macht, die eigentlich in den Augen jedes Kindes uns anschaut. Die Macht, die einfach macht, dass wir ihm gut sind, dass wir es lieben, dass wir es aufnehmen. Dieses Kind, Jesus, das Christuskind, das Christkind, schaut uns an und bittet wie ein Bettler oder wie ein kleines Kind, dass wir es lieben, dass wir ihm gut sind. Und so kommt Gott zu uns, um uns zu helfen, ihn zu lieben. Denn das ist das Einzige, was Gott nicht kann. Er kann uns nicht zwingen, das Gute zu tun. Er kann uns nicht zwingen, zu lieben. Und das ist das Glück des Menschen, dass er lieben kann, und das Drama der Welt, dass wir so oft nicht tun, was wir doch könnten. Dass wir nicht aufeinander schauen, einander ausnützen, Kriege führen, die anderen schlecht machen, den anderen, den wir nicht verstehen, deswegen missachten und beiseite drängen. Und dann kommt dieser Gott zu uns in der Ohnmacht, dass er uns nicht zwingen kann, und kommt als ein Bedürftiger, der die Liebe sucht, der geliebt werden will. Und so ist das, was den Menschen wirklich verändert und was auch die einzige wirkliche Hoffnung für die Welt ist, dass wir uns anrühren lassen von der Liebe. Es sind nicht Waffen, es ist auch nicht Strategie, auch nicht Diplomatie, so wichtig das sein mag, was die Welt wirklich zum Besseren wendet. Das Einzige, was sie wirklich zum Besseren wendet, ist, wenn wir bessere Menschen werden. Aber wie sollen wir das, wenn uns niemand gut ist? Und so heißt es in der Bibel, Gott hat uns zuerst geliebt. Deswegen hat er uns geschaffen, aus reiner Liebe. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht aus reiner Liebe von Gott geschaffen wäre. Und deswegen kommt er zu uns, um uns diese Liebe neu zu zeigen, zu erweisen, um uns hinzuhelfen, dass wir sie annehmen, dass wir eintreten in diesen Dialog, ja diese Beziehung der Liebe. Wenn wir so wollen, ist die ganze Heilige Schrift nichts anderes als ein Liebesbrief Gottes. Manches Mal ein wenig unverständlich, vielleicht ein wenig archaisch. Sie stammt ja auch aus archaischen Zeiten, zumindest die alten Teile dieses Buches. Und so haben die Menschen im Laufe der Zeit im Volk Israel gelernt, nein, er ist uns wirklich gut. Er kümmert sich um uns. Er ist der, der uns sagt, ich bin der, ich bin da. Ich bin der, der bei euch ist. Und der Name Jesu bedeutet, ich bin der, der euch rettet. Gott rettet. Jeshua. Und diesen Gott, der uns rettet, den finden wir nicht auf einem Thron, nicht mit einem großen Heer, so groß das himmlische Heer auch hier war, das gesungen hat, sondern wir finden ihn in einer Krippe. Und er ist nicht leicht dort zu erkennen. Die Hirten waren einfach genug, es glauben zu können. Und er hat sie berührt in ihren Herzen. Und dann kamen die Weisen aus dem Morgenland, von ferne her. Von ferne her hat es sie getrieben, weil sie diesen König gesucht haben. Und ist das nicht die Suche, die eigentlich jedes Menschenherz bewegt? Die Suche, die Hoffnung, dass es doch gut wird im eigenen Leben, im Leben derer, die man liebt, im Leben der Welt? Ist das nicht die eigentliche Hoffnung? Und wie oft ist sie verschüttet? Wie oft glauben wir nicht mehr, dass es das geben kann? Wie oft meinen wir, es wäre eine Illusion oder Opium für das Volk, hat man einmal gesagt. Wir aber glauben, nein, der Mensch, die Menschheit täuscht sich nicht. Es gibt eine Antwort auf diese Sehnsucht. Und sie kommt nicht aus der Schöpfung selbst, aus uns, aus den Menschen, sondern sie kommt von dem, der alles gemacht hat. Und der kommt, um uns zu ermutigen. Der kommt, um uns zu sagen, dass er uns gut ist. Und noch mehr, der kommt, um uns zu helfen, dass auch wir gut sind. Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern an Weihnachten nicht, dass wir gut sind. Wir feiern nicht, dass wir die Besseren sind. Wir sind als Christen leider nicht die Besseren. Aber wir haben den gefunden, der unendlich gut ist. Und so kommt er heute an Weihnachten in dieser heiligen Nacht und schaut uns an und fragt uns, ob wir ihn denn lieben wollen, ob wir ihn aufnehmen wollen, noch einmal mehr als bisher, noch einmal tiefer, noch einmal einfacher, noch einmal herzlicher. Vielleicht können wir in dieser Nacht, in dieser Stunde, in den nächsten Tagen, den Weihnachtstagen, uns einfach ein wenig Augenblicke der Stille nehmen, wo wir ihn anschauen. Vielleicht in die Kirche kommen, zu Hause uns vor die Krippe setzen, vor den Christbaum, schauen, wie er da liegt. Und wie er uns fragt, willst du mich lieben? Willst du mich aufnehmen in dein Leben? Und dann gilt uns die Verheißung, die Johannes formuliert, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Gab er die Fähigkeit, Gott zu glauben, dass wir seine Kinder sind. Und in diesem Geliebtsein, Geborgensein, da wird die Welt eine andere werden. Da wird Gilching ein anderer Ort werden, immer neu. Unsere Familien, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, die ganze Welt braucht es, dass wir einander gut sind. Und das können wir nur, weil wir wissen, dass uns jemand gut ist. Als erstes und vor allem dieses kleine Kind. Lasst es uns anbeten, lasst es uns bestaunen in Liebe und Zärtlichkeit. Lasst es uns aufnehmen in unser Leben. Amen.